Es ist Freitag, Freitagnacht. Irgendwann zwischen 0 Uhr und 3 Uhr morgens. Und es beginnen die letzten 24 Stunden im Leben Jesu. 24 Stunden, die die Welt verändert haben. 24 Stunden, die das Potenzial haben, dein Leben zu verändern. 24 Stunden, die die Welt verändert haben. Das ist unsere neue Predigtreihe. Die geht bis Ostern und wie der Titel schon sagt, wir gehen Stück für Stück, Stunde für Stunde, diesen letzten Tag im Leben Jesu durch. Und viele Menschen sagen ja, man lernt Personen erst dann so richtig kennen in den Prüfungen, in den Anfechtungen, in den schweren Zeiten des Lebens. Dann, wenn es hart auf hart kommt, dann lernt man jemanden erst richtig kennen. Und insofern ist es eine echte Chance, wenn wir uns jetzt diese 24 letzten Stunden Jesu anschauen, dass wir ihn näher, echter, intensiver kennenlernen als bisher. Und zwar egal, ob du Christ bist oder noch nicht, die letzten 24 Stunden im Leben Jesu sind eine Chance für dich, besser zu verstehen, wer Jesus ist, was er getan hat und warum sich seine Person so mit den tiefsten Sehnsüchten unseres Herzens verbindet. Wir lesen die erste Episode aus den letzten 24 Stunden Jesu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, die ersten 14 Verse in eurer Bibel oder in eurem Programmheft müsste so ein kleiner Zettel sein, auf der einen Seite der Text, auf der Rückseite die Predigtgliederung zum Mitschreiben. Johannes 18, ab Vers 1. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Hier gleich mal die erste Pause. Erinnert ihr euch, wo Gottes Geschichte mit der Menschheit beginnt? Genau, in einem Garten. Und in diesem Garten, dem sogenannten Garten Eden, passiert noch was. Da passiert was, was wir heute Sündenfall nennen. Da kommt durch die Rebellion der ersten Menschen Leid und Sünde und das Böse in diese Welt. Und ist es nicht interessant, dass in den letzten 24 Stunden Jesu, wo er den Effekt und die Folgen des Sündenfalls umkehrt und uns neu den Weg zum Vater bahnt, dass wir uns da wieder befinden, ganz am Anfang in einem Garten? Von einem Garten zum anderen Garten, der große Bogen der göttlichen Heilsgeschichte, vom Garten Eden in den Garten Gethsemane. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, Vers 2. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Sie kommen zum Licht der Welt und haben Fackeln in der Hand. Auch eine gewisse Ironie. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich, er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Soweit Gottes Wort aus Johannes 18. Wir lernen drei Dinge über Jesus, mindestens drei Dinge über Jesus in diesem Text. Erstens die Gelassenheit Jesu, zweitens die Autorität Jesu und drittens die Stellvertretung Jesu. Also die Gelassenheit Jesu, die Autorität Jesu und die Stellvertretung Jesu. Und das Erste, was hier deutlich wird, ist, wie bewusst Jesus diese letzten Stunden in seinem Leben erlebt. Wie gelassen und wie bewusst. Es wird hier sehr deutlich, die letzten Stunden im Leben Jesu waren kein Zufall, ja, kein kosmischer Unfall, der zufällig so passiert ist. Hier ist nichts aus dem Ruder gelaufen, sondern Jesus wusste, was hier geschehen wird. Und der Vater hatte seinen Plan. Und deshalb geht Jesus diesen Weg, der ihn am Ende bis ans Kreuz bringt, sehr bewusst und sehr gelassen. Wir sehen das unter anderem in Vers 2. Da steht, Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort, diesen Garten. Wusste Jesus nicht, dass auch Judas diesen Ort kannte? Natürlich hat es gewusst. Er war mit ihm dort gewesen. Es war offensichtlich ein Ort, an dem er sehr oft mit seinen Jüngern war. Und er wusste, Judas wird mich dort finden. Er hätte sich zurückziehen können zu irgendeinem anderen geheimnisvollen Ort, aber er geht in diesen Garten, wo er genau wusste, Judas wird mich dort finden. Jesus geht den Weg sehr bewusst und sehr gelassen. Und ein Grund für die Gelassenheit Jesu finden wir in Vers 4. Da steht, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Das heißt, Jesus war in keinster Weise überrascht von dem, was hier passiert, weil er wusste, was auf ihn zukam. Und der Evangelist Johannes betont es in seinem ganzen Evangelium, wenn er es mal lest, von Anfang bis zum Schluss. Er betont es. Jesus wusste, was kommen wird. Ein paar Beispiele. Zunächst Johannes 6, Vers 70 und 71. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle 12 erwählt, also er redet zu den Jüngern, und doch ist einer von euch ein Teufel. Und er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot, denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Jesus ist nicht an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, wow, das mit Judas habe ich nicht kommen sehen. Bin total perplex. Jesus wusste, dass ihn jemand verraten würde, und er wusste, dass es Judas sein würde. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Johannes 7, Vers 6, doch Jesus gab ihnen zur Antwort, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Jesus wusste, die richtige Zeit ist noch nicht da. Johannes 17, Vers 1, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das heißt, es hat eine Zeit gegeben, wo Jesus genau wusste, der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht gekommen, der Zeitpunkt für mein Sterben, für meinen Tod. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo er wusste, jetzt ist es soweit. Jesus wusste, was passiert. Johannes 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus tritt in Johannes 18 so gelassen auf, weil er wusste, wohin das Ganze führen wird. Weil er wusste, was kommt. Weil er wusste, dass er sterben wird. Jesus wusste, was ihm bevorstand, und deshalb geht er diesen Weg in großer Gelassenheit und sehr, sehr klar und sehr, sehr bewusst. Wir sehen Jesus hier in den dunkelsten Stunden seines Lebens, verhaftet durch die Initiative der Führer seines eigenen Volkes und verraten von einem seiner engsten Freunde, in den er 3 Jahre lang intensiv investiert hat. Weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Eine meiner großen Leidenschaften ist es, in junge Menschen zu investieren und sie zu begleiten und ihnen ein Coach und Mentor zu sein. Und wie hart ist es, wenn du jahrelang dein Herz, deine Seele hineingibst in einen Menschen und dann verraten wirst. Das ist die Situation, in der Jesus sich befindet. Wie schmerzhaft muss das gewesen sein? Und genau an diesem Punkt merken wir jetzt, und das ist das Faszinierende an der Bibel, dass das, was wir in der Bibel lesen, sich sofort verbindet mit unserem Leben. Was Jesus hier erleidet, ist ein Spiegelbild unserer Existenz. Wir durchleiden Situationen immer und immer wieder, wo wir enttäuscht werden, wo der Schmerz über unser Leben schnappt, wo Not da ist, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo Dinge in unserem Leben passieren, die schwer zu ertragen sind. Und was ich nicht sagen will, ist, dass unser Leid genauso groß ist oder sogar größer wie das, was Jesus erduldet. Sicher nicht. Aber was ich sagen will, ist, wir spiegeln uns in dem, was wir bei Jesus hier sehen. Was Jesus durchleidet, ist unser Leiden in dieser Welt. Enttäuschung, Angst, Nöte. Sie gehören zu unserer Existenz dazu. Und ein Teil unseres Problems ist, dass wir so begrenzt und limitiert sind, dass wir gar nicht erkennen, welcher Sinn teilweise in den Dingen steckt, die uns passieren. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben eine begrenzte Sicht und es macht es nur noch schmerzhafter. Wir spiegeln uns im Leid Jesu in dieser Szene. Und dann lesen wir den Text. Und ich glaube, bei den meisten von uns kommt dann sofort eine tiefe Sehnsucht hoch. Eine Sehnsucht danach, genauso gelassen und genauso klar und genauso zielstrebig in diesen leidvollen Situationen leben zu können, wie es Jesus hier tut. Oder? Habt ihr diese Sehnsucht, wenn ihr diesen Text lest und sagt, wow, so schwer, so notvoll, aber wie gelassen? Das möchte ich auch. Wie geht das? Wie lebe ich so in meinem Leben, in den Dingen, die mir passieren? Wie geht das? Die Antwort ist, wenn wir in den Krisensituationen, in den schweren Notsituationen unseres Lebens so gelassen bleiben wollen wie Jesus, dann brauchen wir dieselbe Perspektive, die Jesus hier hatte. Wir brauchen dieselbe Perspektive, die Jesus hatte. Und was wir bei Jesus hier sehen, sind 2 Dinge. Erstens, Jesus kannte die Zukunft. Jesus kannte seine Zukunft. Und zweitens, er war sich absolut sicher, dass sein Vater, dass Gott der Vater gut ist und dass er die Macht hat, alle Dinge zum Guten zu wenden. Dass Gott gut ist und absolut souverän, das wusste Jesus. Und jetzt sagen wir, okay, das Erste, Jesus kannte die Zukunft, das ist schwierig für mich, ja, weil ich meine Zukunft nicht kenne. Wir würden unsere Zukunft gern kennen, wir leben in einer Welt, in der es eine große Sehnsucht danach gibt, die Zukunft vorherzusagen. Mir ist es aufgefallen, vor ein paar Wochen kurz nach Weihnachten haben wir Freunde besucht in Innsbruck und wir waren in so einem Einkaufszentrum und da gibt es immer diese breiten Flure, wo dann links und rechts die Geschäfte weggehen. Und da hatten sie so riesen Zelte aufgebaut, schwarze Zelte, 3 oder 4 Stück. Und in diesen Zelten saßen Tarotkartenleger, Wahrsager, die haben aus den Händen gelesen und. Und der Andrang war enorm. Und ich war irgendwie wütend, ich war traurig, aber es hat mir gezeigt, wie groß die Sehnsucht danach ist, Zukunft vorherzusagen. Dass man sich sogar einlässt auf solche okkulten Praktiken. Wir kennen unsere Zukunft nicht, aber wir kennen den Gott, der unsere Zukunft kennt. Und das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung. Jesus kannte seine Zukunft und er kennt unsere Zukunft. Und die 2. Sache, die noch wichtiger ist für uns, ist, dass Jesus genau wusste, mein Vater hat einen Plan Mein Vater steht über den Dingen. Meinem Vater entgleitet nichts. Und selbst in dieser schwierigen, notvollen Situation wird er ein gutes Ende herbeiführen. Das ist die biblische Lehre von der Souveränität Gottes, die so geheimnisvoll, so mysteriös ist, dass wir sie nie vollständig erfassen. Es ist das, was Paulus in Römer 8 sagt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Wir werden nie vollständig begreifen, was das bedeutet. Und es ist vor allem dann schwierig, wenn man mittendrin steckt, in den Situationen, die alles andere als gut, alles andere als schön sind und wo man keinen Plan hat, wie aus der Sache nochmal irgendwann was Gutes werden soll. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist die Souveränität Gottes. Und Jesus wusste um die Souveränität Gottes, dass Gott über den Dingen steht und die schrecklichsten Katastrophen unseres Lebens so hinbiegen kann, dass in seiner Güte und Gnade was Gutes daraus wird. Und es gilt heute übrigens, auch in diesen unfassbar tragischen Katastrophen, die in Japan und in Nordafrika und sonst wo auf der Welt passieren. Nicht, dass wir es begreifen würden, wie diese Dinge in den Plan Gottes reinpassen und wie er als guter Gott diese Dinge zulassen kann. Aber Gottes Wort sagt uns, dass er souverän und gut ist und selbst diese Dinge in seiner Allmacht und Autorität so lenkt, dass sein Plan, sein guter Plan am Ende zum Zug kommt. Das ist die Lehre von Gottes Souveränität und das ist Hoffnung für unser Leben. Wenn du die Souveränität Gottes nicht tief in deinem Herzen begriffen hast, dann wirst du verzweifeln in den schwierigen Situationen deines Lebens. Und deshalb brauchst du diese Sicht auf den Gott, der deine Zukunft kennt und dem nichts entgleitet und der selbst die Situationen, die du durch deine eigene Sünde selbst verursacht hast, selbst die biegt er in seinem Plan so zurecht, dass für dich was Gutes dabei rauskommt. Selbst die Sünde, die andere Menschen dir antun und dir angetan haben, sind keine Überforderung für Gott. Gott steht nie vor den Trümmern deines Lebens und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich daraus noch machen soll. Das wird nicht passieren. Gott ist souverän, Gott ist gut und er hat einen Plan für dein Leben. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist das Einzige, was uns Gelassenheit gibt, wirkliche Gelassenheit in den Stürmen unseres Lebens. Das ist das, was Jesus Gelassenheit gegeben hat in diesem Garten, bei seiner Verhaftung. Alles, was passiert, lenkt Gott so, dass es seine göttlichen Absichten erfüllt. Und Jesus wusste das. Und genau dieses Wissen ist der Schlüssel dazu, um gelassen und getrost zu leben in dieser Welt, was auch immer passiert. Und damit sind wir bei der zweiten Sache, die wir über Jesus lernen. Jesus ist nicht nur gelassen, sondern Jesus hat auch in dieser Situation bei der Verhaftung immer noch alle Autorität. Das ist der zweite Punkt, die Autorität Jesu. Jesus, beziehungsweise Johannes erzählt uns, dass Judas mit den Soldaten der römischen Besatzungsmacht in diesen Garten kommt. Und wenn man genau hinschaut in den Originaltext, dann sieht man, das Wort, das hier steht, ist das Wort für Kohorte. Es war eine Kohorte römischer Soldaten und eine Kohorte waren damals circa 600 Mann. Und wir denken, 600 Mann, um eine Person gefangen zu nehmen, ist ein bisschen übertrieben. Aber ist nicht unwahrscheinlich, denn die Römer haben das öfter so gemacht, dann, wenn sie Angst hatten, dass es einen Volksaufstand, einen Aufruhr, eine Revolte geben könnte, dann sind sie ziemlich mächtig aufmarschiert. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn 600 Soldaten in ihren Rüstungen losmarschieren, ist es eher schwierig, sich ganz leise anzuschleichen. Das war eher eine ziemlich pompöse, laute Geschichte. Bedeutet, Jesus hat diese Kohorte an Soldaten und hat Judas und die jüdische Tempelwache sicher von Weitem gehört. Sicher. Und es hätte ihm Zeit gegeben zu sagen, Jungs, wir gehen. Jetzt wird's gefährlich. Wir fliehen. Aber gerade das tut er nicht. Gerade das drückt seine Gelassenheit aus, dass er nicht flieht, obwohl er die Soldaten kommen hört, sondern er geht ihnen sogar an den Eingang des Gartens entgegen und sagt, wen sucht ihr eigentlich? Und die Soldaten sagen, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin es. Eigentlich stehen hier im griechischen Originaltext nur zwei Worte. Ego eimi, ich bin. Jesus sagt einfach nur, ich bin. Und das ist ein Rückverweis auf das Alte Testament, auf den Namen Gottes im Alten Testament, wo sich Gott Mose mit seinem Namen offenbart. Und wie heißt er? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Jesus sagt hier in Johannes 18 in diesem Garten, ich bin. Und damit sagt er, ich bin Gott. Der Name Gottes ist mein Name. Ich bin. Und damit ist klar, ich habe die Autorität, ich habe die Macht. Ihr könnt nochmal 600 Leute bringen. Ich bin der, der hier die Zügel in die Hand, in den Händen hält. Ich bin. Ihr wisst gar nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Gott. Und jetzt kommt eine der ironischsten Szenen in der Bibel überhaupt. Und ich bin mir ziemlich sicher, als Johannes das aufgeschrieben hat, konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ziemlich sicher. Jesus sagt, ich bin, spricht den Namen Gottes aus und die ganzen Soldaten legt es flach. Das ist Gottes Humor. Jesus sagt, ich bin, boom. Und die Soldaten liegen auf dem Boden. Und wer sich im Alten Testament auskennt, der weiß auch jetzt wieder, hey, pass mal auf, wenn Leute sich auf den Boden werfen, dann fast immer, weil Gott sich ihnen offenbart. Gott offenbart sich, Gott sagt, ich bin, und die Leute fallen zu Boden. Manchmal aufs Angesicht, manchmal auch auf den Rücken. Das ist hier nicht ganz klar, was passiert. Es gibt einige Szenen und einige Berichte im Alten Testament, wo Leute auf den Rücken fallen in solchen Situationen, wo Gott sich zum Gericht offenbart. Was auch immer hier der Fall ist, es ist interessant, die Soldaten fallen zu Boden und liefern damit nochmal einen zusätzlichen Hinweis darauf, mit wem sie es hier zu tun haben, mit dem Ich Bin, mit Gott selbst, der alle Macht, der alle Autorität hat. Völlig unbeabsichtigt fallen die Soldaten Jesus vor die Füße und bekennen damit, ohne es zu wissen, hier ist Gott. Hier ist Gottes Sohn. Hier ist der absolute, mächtige, allmächtige Ich Bin. Und was hier deutlich wird, ist, was möglich gewesen wäre, wenn Jesus seine Macht und seine Autorität so angewendet hätte, wie wir es eigentlich erwarten. Er hätte sie alle platt gemacht. Er hätte sie alle platt machen können. Er hätte das Ruder völlig übernehmen können. Aber er handelt ganz anders, als wir es erwarten. Und das macht uns deutlich, hier passiert gerade was sehr, sehr Bedeutsames. Hier passiert was Besonderes. Und das Besondere, was hier passiert, lässt sich auf einen Nenner bringen und mit einem Wort ausdrücken. Stellvertretung. Das ist die dritte Sache, die wir lernen über Jesus, seine Stellvertretung. Stellvertretung bedeutet, den Platz eines anderen einzunehmen. Das ist Stellvertretung. Ich nehme den Platz eines anderen ein. Und diese Stellvertretung sehen wir an drei Stellen hier in unserem Text. Sehr deutlich hervorgehoben. Zunächst mal, wenn er noch mal reinschaut, in Vers 8. Da sagt Jesus, wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Was er damit sagt ist, nehmt mich und lasst meine Leute gehen. Ich nehme ihren Platz ein. Ihr nehmt mich und nicht die anderen. Nehmt mich an ihrer Stelle. Das ist der erste Hinweis im Text, sehr direkt. der uns aufmerksam macht auf die Stellvertretung Jesu. Zweite Stelle ist Vers 14, wo Johannes, der Evangelist Johannes, einen kleinen Kommentar hier einfließen lässt in seinen Text. Und schreibt, Kaiaphas, also der Hohepriester, war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Was Kaiaphas eigentlich gemeint hat, ist, und er sagt es in Johannes Kapitel 11, darauf bezieht sich Johannes hier, was Kaiaphas eigentlich gemeint hat, ist, es ist besser, wenn wir Jesus zur Strecke bringen, als wenn das halbe Volk ihm nachläuft, die Römer denken, wir haben einen riesen Volksaufstand und Aufruhr und dann mit ihren Soldaten kommen und es unserem Volk ans Leder geht. Es ist besser, Jesus vorher umzubringen. Und ironischerweise sagt Kaiaphas in dieser Situation die Wahrheit. Es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt. Kaiaphas wird unbeabsichtigt zu einem wahren Zeugen für das, was Jesus für uns tut. Stellvertreter an unserer Stelle. Es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt. Und die dritte Stelle, wo diese Stellvertretung deutlich wird, ist Vers 11. Als Petrus, der impulsive Petrus, sein Schwert zieht, dem Malchus das Ohr abhaut und Jesus sagt, steck dein Schwert ein, und dann sagt er diesen Satz, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Soll ich den bitteren Kelch, den mir mein Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Was meint Jesus mit diesem bitteren Kelch? Wer die anderen Evangelien im Neuen Testament kennt, der weiß, dass in dieser Nacht, in diesem Garten, noch was anderes passiert ist, was uns Johannes in seiner Fassung der Geschichte nicht erzählt. Aber im Markus-Evangelium und dann auch in Matthäus und im Lukas-Evangelium finden wir diesen Bericht, dass Jesus Todesqualen erleidet in diesem Garten. Und zwar bevor Judas und die Soldaten kommen. Wir lesen in Markus 14, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Das heißt, ich erdulde Seelenqualen, Todesqualen. Ich blicke dem Tod ins Auge und es ist kaum zu ertragen. Das bedeutet, kurz bevor uns Johannes in seinem Evangelium davon berichtet, wie gelassen und wie bewusst Jesus den Weg hin zu seiner Verhaftung und seinem Tod am Kreuz geht, kurz vorher berichten uns die anderen Evangelisten von dieser Szene, wo Jesus völlig verzweifelt, völlig am Ende den Todeskampf kämpft. Und dann steht hier weiter in Markus 14, er selbst, Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden. Warum wirft er sich zu Boden? Weil die Last, die auf ihm lag, so unerträglich groß wurde, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Er warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und da haben wir ihn wieder, den bitteren Kelch, wie im Johannesevangelium. Und dieser bittere Kelch ist ein Symbol für den Zorn Gottes. Ein Symbol aus dem Alten Testament, zum Beispiel in Jeremia 25, da lesen wir von dem Becher bzw. dem Kelch des Zornes Gottes. Und Jesus bittet den Vater, dass dieser Kelch des Zornes Gottes an ihm vorübergeht. Das heißt, die Verzweiflung, die Jesus hier empfindet, die Verzweiflung, die Jesus hier empfindet, hat nicht primär was damit zu tun, dass er Angst hatte vor dem Tod am Kreuz. Sondern was so schwer auf ihm lag, war die Tatsache, dass der Zorn seines geliebten Vaters in diesem Augenblick ihm gilt. Dass er getrennt sein wird vom Vater. Dass er all das, was ihn in seiner Person ausmacht, nämlich nahe zu sein, Gott dem Vater nahe zu sein, das wird es nicht mehr geben. Er ist getrennt vom Vater und er trinkt aus dem Kelch des Zornes. Zorn Gottes über Sünde, die er nicht umgehen kann, weil er heilig ist. Über die er nicht einfach so hinweggehen kann, weil er heilig ist. Das ist der Kelch des Zorns. Einer der Kommentatoren zum Markus-Evangelium, ein Amerikaner, William Lane, hat diesen Satz dazu geschrieben. Jesus kam in den Garten, um kurz vor seinem Tod mit dem Vater zusammen zu sein. Aber er fand offen vor sich die Hölle anstatt des Himmels. So ging es Jesus in diesen Stunden im Garten Gethsemane. Und dann fleht er den Vater an und sagt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendeine Alternative, wenn du noch irgendeinen anderen Weg siehst, Vater, dann erspar mir das. Es ist so schwer, deinen Zorn auf mich zu nehmen, über die ganze Menschheit, über Sünde, über das Böse. Erspar mir das. Ich möchte nicht getrennt sein von dir. Tieferes Leid hat nie ein Mensch durchlitten. Aber der Vater antwortet nicht. Der Vater antwortet nicht, weil es keinen anderen Weg gab. Aus Gottes Perspektive muss Sünde bestraft werden. Es geht nicht anders. Und deshalb geht Gott, der Sohn, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der sagen kann, ich bin, und 600 Soldaten legen sich auf den Boden. Deshalb muss er den Kelch des Zorns trinken, für uns, an unserer Stelle. Und dann sagt Jesus einen der liebevollsten Sätze, die je gesprochen wurden. Einen der liebevollsten Sätze, die je gesprochen wurden. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Nicht, was ich will, sondern was du willst, Vater. Und damit kehren wir zurück ins Johannesevangelium und zu dieser Gelassenheit Jesu, über die wir vorhin gesprochen haben. Im Johannesevangelium sagt Jesus, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Das heißt, irgendwo zwischen der Aussage, die uns Markus berichtet, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen, und dieser Aussage im Johannesevangelium, wie sollte ich den Kelch nicht trinken, findet ein Wechsel statt. Jesus übergibt sich dem absoluten, souveränen, heiligen, guten Willen des Vaters und sagt dann, okay Vater, wenn es dein Wille ist, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann gehe ich diesen Weg und dann bin ich trotz aller Schmerzen bereit, diesen Weg zu gehen, weil ich weiß, Vater, du hältst die Fäden immer noch in der Hand und du wirst am Ende was Gutes draus machen. Ich vertraue dir. Ich trinke diesen bitteren Kelch und ich trinke ihn sehr bewusst und Jesus trinkt ihn für uns und er trinkt ihn an unserer Stelle, das ist die Stellvertretung Jesu. Jesus trinkt den Kelch, damit wir ihn nicht trinken müssen. Jesus ist bereit, den Zorn Gottes als Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen, damit wir die Strafe nicht erleiden müssen. Das ist Stellvertretung. Das ist Opfer. Und dieses Motiv, dieses Thema, das durchzieht ganz viele Filme, die wir uns anschauen. Kaum noch ein Film kommt ohne dieses Motiv aus, dass sich einer für den anderen opfert. Und das sind so die Momente, wo wir im Kinosessel sitzen oder vor dem Fernseher und wo wir ergriffen sind und uns die ein oder andere Träne wegdrücken müssen, weil es uns packt. Ich kann mich noch erinnern, einer der Filme, wo ich, glaube ich, ziemlich bitterlich geweint habe, auch weil ich noch sehr jung war, war Winnetou 3. Ja? Als Winnetou sich opfert für seinen Freund Old Shatterhand. Da muss man weinen, weil es uns so packt, weil es uns so ergreift in der Tiefe unserer Seele. Und jetzt lesen wir diese Geschichte und eigentlich müsste es uns noch viel stärker packen, was hier passiert. Weil diese Geschichte nicht irgendeine Geschichte ist, weil diese Geschichte nicht irgendein Film ist über irgendeine Person, die sich für irgendeine andere Person opfert, sondern diese Geschichte ist unsere Geschichte. Diese Geschichte ist deine Geschichte, es ist meine Geschichte. Dort, wo Jesus hier in dieser Geschichte ist, dort müsste ich sein. Es ist meine Geschichte. Der amerikanische Theologe C.J. Mahaney hat es so ausgedrückt. Jesus hätte jedes Recht, dich und mich mit seinen tränenerfüllten Augen anzusehen und zu rufen, das ist dein Kelch, du bist dafür verantwortlich, es ist deine Sünde, trinke du ihn. Und dann fügt Mahaney hinzu, dieser Kelch gehört eigentlich in meine Hand. Und in deine. Seht ihr, der bittere Kelch ist eigentlich dein Kelch. Und wer das wirklich verstanden hat, was hier passiert und dass das eigentlich deine Geschichte ist, wer das verstanden hat, der wird nicht mehr derselbe sein wie vorher. Wer das wirklich versteht, der muss sich hier und heute die Frage stellen, wie kann ich mehr ausgerichtet leben auf diesen Jesus, der den Kelch des Zorns für mich getrunken hat, damit ich ihn nicht trinken muss? Wie kann ich ihn mehr vor Augen haben, mehr für ihn leben, mehr danach fragen, was er von mir und von meinem Leben möchte? In meiner Familie, in meinem Beruf, in der Schule, im Studium, in der Gemeinde, dort, wo ich lebe. Ich habe doch gar keine andere Chance, als für diesen Jesus zu leben, der den Kelch des Zorns für mich getrunken hat. Seht ihr, wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern, dann trinken wir auch aus einem Kelch. Aber es ist nicht der Kelch des Zorns. Wenn nachher der Kelch durch die Reihen geht, dann könnt ihr in diesen Kelch hineinschauen und euch daran erinnern, das, was Jesus gesehen hat, war der Zorn Gottes über unsere Sünde. Über unsere Rebellion, über die Tatsache, dass wir alle möglichen anderen Dinge an Gottes Stelle setzen. Dass wir lieber unser eigenes Leben leben, als das, was er von uns möchte. Das hat Jesus gesehen in diesem Kelch. Was ihr sehen solltet, wenn ihr den Kelch gleich in euren Händen habt, ist ein Kelch der Erlösung, der Errettung, der Erneuerung und der Liebe. Nicht mehr der Kelch des Zorns, nicht mehr der bittere Kelch des Zorns, sondern Kelch der Liebe Gottes, dessen Sohn für dich gestorben ist, der den Kelch für dich getrunken hat. Und ich möchte das Musikteam bitten, dass ihr nach vorne kommt und wir werden gleich dieses Lied als Hinführung zur Mahlfeier gemeinsam singen. Führ mich an dein Kreuz. Und ich lade euch ein, wenn wir gleich das Mahl gemeinsam feiern, dass ihr eure Herzen nochmal ausrichtet auf zwei Wahrheiten. Auf diese eine Wahrheit der Gelassenheit Jesu in diesen Stunden. Damit ihr gelassener leben könnt, weil ihr wisst, Gott ist souverän und ihm entgleitet nichts. Und alles, was in dieser Welt passiert, kann und wird Gott nutzen, dass es dir am Ende zum Besten dient, auch wenn du es jetzt nicht verstehen kannst. Und das ist deine Hoffnung. Diese Wahrheit der absoluten Souveränität Gottes, der über allen Dingen steht, auch über deinem Leben. Und die zweite Sache ist diese Wahrheit, dass du gleich den Kelch in deine Hand nimmst und sagst, ich möchte für diesen Jesus leben, mit aller Hingabe, mit aller Konsequenz. Weil er dafür gesorgt hat, dass dieser Kelch kein bitterer Kelch mehr ist. Sondern ein Kelch der Erlösung, der Veränderung für mein Leben, der Perspektive, der Liebe Gottes. Jesus stellvertretend für mich an meiner Stelle. Amen.